Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Live von der Leipziger Buchmesse. Wir sprechen über die spannendsten Neuerscheinungen dieses Frühjahrs. Mein Name ist Miriam C.
Ja, und ich bin Wiebke Poromka. Schön, dass so viel Publikum ist hier an der Bühne von Deutschlandfunk Kultur. Und für all die, die das jetzt nicht sehen können, vielleicht können wir das mal kurz hören.
Herzlich willkommen. Wiebke, wir haben jetzt ein Thema auf dem Schirm, zu dem ich sehr viele Emotionen habe, wie du weißt.
Ja, ja.
Du aber auch. Wir sprechen nämlich über das Leben auf dem Land. Und soweit ich weiß, hast du so ein kleines Ferienhäuschen, so eine Feriendatscha irgendwo in der Provinz, oder?
Genau, das liebe ich sehr. Da ist so der Acker vor dem Häuschen und man kann so mit den Nachbarn am Garten schauen, stehen und plauschen. Ab und zu fährt so ein Mähdrescher vorbei. Ich liebe das sehr. Man muss aber auch der Ehrlichkeit halber sagen, nach so ein paar Tagen fahre ich dann wieder nach Berlin. Bei dir hat sich das jetzt eher so ein bisschen zwiespältiger angehört?
Ja, ich habe eine Kindheit in einem norddeutschen Dorf verbracht und ich habe extra nochmal nachgeschaut für diese Sendung. Mittlerweile hat dieses Dorf 855 EinwohnerInnen, aber ich schwöre, es waren, als ich dort gelebt habe, noch weniger und ich muss sagen, ich will da nie wieder hin zurück. Ich bin gespannt, wie es meinen Gästen geht, wie es unseren Gästen geht. Wir sprechen über das Leben in der Provinz, den Blick auf die Provinz, die Sehnsucht nach dem Land, aber auch die Fluchtreflexe, die einen so ereilen können.
Ja, zum Beispiel mit Alina Herbig und ich glaube, euch verbindet dann sogar einiges, weil sie erzählen ja in ihrem Roman Tiere, vor denen man Angst haben muss und von diesen Tieren gibt es wirklich einige auf diesem Hof in Mecklenburg, wo ja die Erzählerin ihres Romans mit den Eltern und mit den Geschwistern hinzieht. Herzlich willkommen, Alina Herbig.
Hallo.
Außerdem ist zu Gast Björn Fedder. Er ist Publizist, schreibt über Kunst, Literatur, Philosophie und mitgebracht hat er heute einen Essay über das Befinden auf dem Lande. Die Verortung einer Lebensart heißt der Untertitel. Herzlich willkommen, Herr Fedder.
Hallo, freut mich, ja.
Herr Fedder, ich war vor so ein paar Tagen auf einem Eishockeyspiel in Berlin und da riefen die Berliner Fans: Ihr seid die Bauern und wir sind eure Hauptstadt. Also da schallte sozusagen diese ganze Arroganz der Großstadt durch die Halle. Ist damit so ein bisschen das Verhältnis von Provinz und Metropole ganz gut so kartografiert?
Ich glaube nicht, dass es gibt vielleicht so eine urbane Selbstüberschätzung. Und ich glaube im Gegenteil, dass auch unsere Städte zu provinzialisieren drohen und dass man vielleicht in der Stadt glaubt, man sei urbaner, als man ist.
Mich hat ja gewundert bei Ihrem Buch, Sie sind auf dem Land aufgewachsen, im gebirgigen Westfalen, wie Annette von Droste-Hülshoff sagen würde. Und das war jetzt nicht so eine wirklich idyllische, beschauliche Kindheit, so wie Sie das erzählen. Und jetzt sind Sie aber mit Ihrer Familie, mit Ihren Kindern wieder zurückgegangen aufs Land. Warum das? Zweite Chance oder haben Sie jetzt einfach nichts gelernt?
Nee, also ich glaube, dass einfach diese Propaganda für das Landleben so stark und so effektiv ist und auch so ein Verlust in uns Menschen anspricht, den glaube ich, also man muss gar nicht auf dem Land gewohnt haben, um das Gefühl zu haben, man hat da was verloren mit dem Landleben. Und das ist auch in mir zum Klingen gebracht worden und ich habe auch versucht, da nochmal eine Resonanz zu finden mit dem Landleben. Und dann ist es aber auch so eine Art von schnöben Individualismus. Man hätte ja auch in einen Vorort ziehen können oder so. Ja, aber das war mir zu banal. Und da habe ich, wir müssen jetzt raus aufs Land, an den See, wo die Sonne in den Wellen glitzert, wo die Möwen kreischen und die Tretboote kollidieren und so weiter. Aber ja, genau.
Mit diesem hoffnungsvollen Gefühl zumindest sind Sie aufgebrochen.
Ja.
Wir hören dann später noch, was daraus geworden ist. Frau Herbing, Sie sind auch auf dem Land aufgewachsen. Ich habe festgestellt, wir sind gar nicht so weit, das war gar nicht so weit entfernt von meinem norddeutschen Dorf, was ich da gerade skizziert habe. Nur ich, meine Kindheit, Jugend habe ich auf der westdeutschen Seite verbracht und Sie also in Mecklenburg-Vorpommern auf der ostdeutschen ehemaligen DDR-Seite. Wie haben Sie es da erlebt, auf dem Land aufzuwachsen?
Ja, ich glaube, ich bin genauso ein Kind von Eltern, die unbedingt aufs Land ziehen wollten, weil sie dachten, sie würden damit ihren Kindern was Gutes tun. Und ich muss aber auch sagen, dass ich es die ersten Jahre als Kind wirklich angenehm fand und schön dort einfach viel draußen sein zu können, Kontakt mit Tieren haben zu können. Meine Eltern mussten nicht dauernd auf mich aufpassen, weil da sowieso keine Autos fuhren durch das Dorf. Aber es war natürlich bei mir auch noch eine speziellere Situation, weil es so dieser Umzug vom Westen in den Osten war und gleichzeitig von der Stadt aufs Land.
Und jetzt, das stimmt übrigens, was Sie gesagt haben, das muss man manchmal der Fairness halber noch betonen, dass bis man ungefähr 12, 13 ist, hat man eine fantastische Kindheit auf dem Land. Es wird dann erst als Teenagerin, fängt man dann ein bisschen an, darüber zu nörgeln. Wir haben jetzt schon über diese Arroganz der Hauptstadt, Wiebke, du hattest das so schön zitiert, wir sind die Bauern, ihr seid die Bauern, wir sind die Hauptstadt. Sie wohnen jetzt auch in Berlin, Frau Herbing. Ist das schon bei Ihnen angekommen, so die Arroganz, die urbane Arroganz der Städter?
Ich glaube schon. Also auf jeden Fall habe ich auch schon den Vorwurf gehört, aber gar nicht so sehr von Leuten, die tatsächlich auf dem Land wohnen, sondern auch einfach in kleineren Städten. So die bestimmte Berliner Arroganz wurde mir auch schon vorgeworfen.
Man muss übrigens dazu sagen, dass diese Rufe erst kamen, als Berlin schon 1:7 zurücklag. Das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Alina Herbig, was ist denn das für eine Sehnsucht, die diese Familie da in ihrem Roman Tiere, vor denen man Angst haben muss, in die mecklenburgische Provinz treibt? Ist das so eine Aussteigerfantasie?
Ja, ein bisschen schon. Also das ist eine Familie, die man vielleicht eher heute damit Familien vergleichen könnte, die mit ihrem SUV vor dem Bioladen vorfahren. Also die fahren einen Jeep, wohnen in Lübeck, kaufen auf einem Biobauernhof ein und haben dann den Wunsch, wie so viele Eltern, ihren Kindern auch ein Leben auf dem Land zu ermöglichen, eventuell ein bisschen autarker zu leben mit selbst angebautem Gemüse. Und die Mutter hatte noch so eine antikapitalistische, paradiesische Vorstellung vom Osten, und das sind dann so die Gründe, die sie antreiben, dahin zu ziehen. Plus es gab einfach damals kurz nach der Wende sehr viel leerstehende Häuser, die noch relativ günstig zu haben waren.
Das heißt, es spielt tatsächlich auch eine Rolle, dass die nicht irgendwo hinziehen, sondern in den ehemaligen Osten, wo man sich noch so ein bisschen so eine andere Utopie vielleicht erhofft. Und vielleicht auch erhofft, das spielt ja auch eine Rolle in Ihrem Roman, so die eigene Familiengeschichte, so die historischen Verwicklungen, Verwerfungen hinter sich zu lassen. Ist das wirklich nochmal so ein ganz neuer, ideologischer Neuanfang auch?
Ja, auf jeden Fall. Und die Mutter findet es, glaube ich, auch ganz spannend, etwas zu machen, was eher außergewöhnlich ist und so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen.
Und wissen die denn aber wirklich, was sie da erwartet? Was ist das für ein Hof, auf dem die da landen? Der ist ja ganz schön runtergekommen auch, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass sie das vorher wussten. Der Hof ist tatsächlich sehr heruntergekommen. Es gibt gar kein fließendes Wasser, keine richtigen Sanitäranlagen.
Es gibt das Plumpsklo, das fand ich das Schlimmste, ja.
Ja, und dann, glaube ich, hat unterschätzt die Mutter auch, wie viel Arbeit da drin steckt, so ein heruntergekommenes Haus wieder in Gang zu bringen, das wirklich Jahre oder Jahrzehnte leer gestanden hat.
Herr Fedder, diese Familie, die jetzt Alina Herbing beschrieben hat, die aus ihrem Roman, das wären doch eigentlich, wie Sie es fassen, die klassischen Landhippies, also die sich mit so einem hehren Ideal, die Selbstversorgung, wir bauen diesen Hof wieder auf, wir renovieren den aufs Land aufmachen, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, es gibt so eine ganz lange Tradition der Landlust, bei der sich Leute sagen, wir wollen raus aus der industriellen Moderne, zurück zur Natur und so weiter. Also es gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Und wir machen Selbstversorger auf dem Land und so weiter. Und meiner Erfahrung nach ist das halt wirklich äußerst schwierig, also weil irgendwoher muss das Geld ja herkommen. Und also es gibt zum Beispiel auch so einen schönen Führer von dem alternativen Leben auf dem Land, von dem Engländer, der heißt Tom Hodgkinson, der schreibt, wie toll ist das, dass man das Brot selbst backt und das Getreide selbst malt. Und dann habe ich ihm ermerkt und habe gesagt, Tom, warum bist du wieder zurück nach London gezogen, wenn es so toll ist? Hat er gesagt, ja, das Geld war alle, also man kann auf dem Land nur so hippiemäßig leben, wenn das Geld aus der Stadt kommt, vom Verleger. Und ich wollte meinen Kindern es nicht zumuten, auf dem im Land Jugendliche zu sein. Also sind wir wieder wieder weggezogen. Und bei uns am Ammersee ist es auch so, dass da gibt es auch so eine linksbourgeoise Clique, die sich das aber vor allen Dingen leisten kann, weil man ein Haus geerbt hat. Und dann ist ja schon mal 3.000 Euro weniger im Monat, die man ausgeben muss. Mhm. Und so ist es möglich, aber es bleibt eigentlich ein Traum. Und ich habe von wenigen gehört, dass es wirklich glückt.
Ja, und es betrifft jetzt eben vor allem die Menschen, die aus der Stadt aufs Land ziehen. Und da beschreiben Sie eben auch die Motivation aus zwei politischen Richtungen. Einmal aus so einer Linken, die Sie jetzt gerade skizziert haben. Es gibt aber auch, Sie skizzieren so einen Typus, ja, etwas zugespitzt vielleicht auch alle, die sich auch aus konservativen und auch aus deutlich rechtskonservativen Leuten aufs Land bewegen. Was ist das für ein Typus?
Naja, also ich habe mich halt gefragt, wo kommt eigentlich sozusagen diese neuerliche Landlust her? Und dann kann man sehen, dass dieses Thema so ab den 90er Jahren wirklich von den Rechten besetzt worden. Wir wissen alle noch, also Hoyerswerda, die vollgepisste Jogginghose, der im Hitlergruß, also keiner wollte in den Osten. Aber Menschen wie im Bodo Strauß ziehen in die Schorfheide, schreiben im Spiegel diesen Essay, anschwellender Boxgesang und sagen hier zurück zur deutschen Scholle, zwischen Grünspecht und Biber, das Anstimmen der aller Stufen des Oschernliedes und die mythische Geschichte und das Volk und die Scholle und so weiter. Und man kann sehen, dass seither kein Jahr vergangen ist, an dem nicht eine oder mehrere große Presseanstalten rausgefahren sind und haben gesagt, das stimmt, ist da wirklich schön hier und man muss doch auch gegen die Moderne. Und was ist denn mit unseren Werten und so weiter? Und also die moderne Landes hat, gerade wie sie in den Medien verbreitet worden ist, eine ganz große rechtskonservative Quelle und die andere ist so ein Missverständnis von der Presse als Tourismusbroschüre oder so. Und das wirkt dann zusammen.
Mhm. Alina Herbig, Sie haben ja gerade schon gesagt, die Eltern in Ihrem Roman, die kommen eher so aus dem grünen Hintergrundspektrum und die Mutter ist Krankenschwester eigentlich und lehnt dann aber plötzlich die Schulmedizin doch mehr und mehr ab. Und dann gibt es noch so den großen Bruder der Erzählerin. Da hört sie dann ab und zu, dass der doch das Horst-Wessel-Lied im Nebenzimmer singt. Was ist das für ein Wandel, den die da durchmachen? Ist es das wirklich eine Verschwörungstheoretikerin und Theoretikerin und so ein junger Nazi plötzlich? Und hat das irgendwie mit dieser dann doch nicht so idyllischen Umgebung zu tun? Sind das diese typisch Abgehängten, die ja so als Stereotyp kursieren?
Bei der Familie würde ich das jetzt nicht sagen. Die Mutter wird einfach sehr stark verändert durch diesen Umzug und damit auch die ganze Familie. Also das ist praktisch so, dass dieser Raum und die Erfahrungen, die die Familie macht mit den Menschen dort, so einen starken Einfluss hat auf die Weltsicht der Mutter, dass das auch die ganze Familie verändert. Also die Mutter sieht sich plötzlich auch als jemand, die viel zu privilegiert auf die Welt geschaut hat ihr Leben lang und lehnt jetzt den einfach auch den Materialismus immer stärker ab und sagt, okay, wenn es anderen Menschen sehr viel schlechter geht, warum sollen wir dann mit fließendem Wasser zum Beispiel leben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben einen Brunnen und ein Plumpsklo, das reicht doch.
Ja, man kann sich vorstellen, dass so Jugendliche das nicht so besonders toll finden mit dem Plumpsklo und mit diesem Wasser. Und die Erzählerin ihres Romans, die hat ja so eine ganz enge Bindung zu ihrer jüngeren Schwester. Und so das einzige Zeichen, die große Hoffnung, die aus der Welt kommt, ist für diese beiden Mädchen der Quelle-Katalog. Klar, wir sind auch in den 90er Jahren, da ist sozusagen diese Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten, dass man ständig über Social Media mit anderen kommunizieren kann. Hat sich dadurch das Landleben wirklich sehr verändert, gerade für Jugendliche, und war für sie umgekehrt, aber diese Erzählsituation in dieser totalen Einsamkeit und Abgeschottetheit vielleicht noch interessanter? Also ist es sozusagen interessanter, über das Leben auf dem Land für Jugendliche in den 90er Jahren zu erzählen, als heute, wo man sagen könnte, ist eigentlich auch egal, ob ich in Neukölln in meinem Zimmer sitze oder in Mecklenburg?
Ja, ich glaube nicht, dass es egal ist, auch heute nicht. Und Ich fand aber trotzdem diese Zeit einfach spannender, wo man, das Internet kommt da ja so langsam drin vor und es ist damals noch so ein Unterscheidungsmerkmal. Ist es eine Familie mit Internetzugang oder ohne? Und das ist eine Familie ohne Internetzugang. Und das fand ich auch interessant, nochmal so zu spiegeln oder einfach so diese letzten Auswege in Form vom Quellekatalog, die man dann hatte, als Ausweg zur Welt, weil man halt nicht die Möglichkeit hat, in einen Laden zu gehen und shoppen zu gehen, was für Jugendliche, vor allem wahrscheinlich Mädchen, einfach sehr essentiell ist.
Die Faszination für den Quellekatalog halten wir schon mal fest. Die Landlust, die hat wieder Konjunktur in Deutschland schon seit ein paar Jahren. Und Herr Fedder, Sie analysieren das in Ihrem Buch. Sie haben gerade schon ein bisschen beschrieben, die Motive, aus denen also Menschen aus der Stadt aufs Land ziehen, die Flucht aus so einem modernen Leben. Und Sie analysieren dann aber auch anhand Ihres eigenen Beispiels, auch an vielen Stellen, wie so ein aber auch recht grausames Regiment herrschen kann innerhalb so einer Dorfgemeinschaft. Also welche, Sie sagen, die soziale Kontrolle, die ist eigentlich auf dem Land stärker als in der Stadt. Habe ich mich erstmal gefragt, ist das wirklich so? Weil in der Stadt, da kriegen doch zum Beispiel meine NachbarInnen viel mehr von mir mit, ne? Wenn ich zu Hause in meiner Wohnung in Berlin den Mixer anstelle oder Staubsauger, das hören meine Nachbarn sofort. Auf dem Land hat man doch viel mehr Platz, sich aus dem Weg zu gehen eigentlich, ne?
Nee, also in der Stadt, da höre ich meinen Nachbarn schreien und weinen und mixen, aber auf der Straße erkenne ich ihn nicht. Also ich weiß ja gar nicht, wer das ist.
Meinen Nachbarn erkenne ich, glaube ich, noch. Aber,
ja, aber so, also ja, also die Menschen wohnen in der Stadt ja räumlich enger zusammen, aber sozial weiter auseinander. Und diese Idee, dass also die moderne Gesellschaft eine ist, in der es die Grenze von öffentlich und dem Privat nicht mehr gibt, weil sozusagen alles öffentlich ist, das ist ja auf dem Land viel stärker so als in der Stadt, weil auf dem Land wirklich jeder jeden kennt und jeder eigentlich alles sieht, was man macht. Man also permanent unter Beobachtung ist und nicht nur das, sondern weil man eben auch permanent daraufhin überprüft wird, ob man sich sozialkonform verhält oder nicht. Also jeder Blick sieht sie und jeder Blick richtet sie auch. Und das ist soziale Kontrolle.
Das beschreiben Sie recht eindrücklich, also anhand von Ihren Erfahrungen. Mhm. Sie wohnen in einem bayerischen Dorf am Ammersee, da sind Sie eben hingezogen, aus München, am Feuer in München gewohnt. Und ich habe mich aber gefragt, bei Ihrem Dorf, sagen, wie Sie das erzählen, leuchtet mir das ein. Da beschreiben Sie die soziale Kontrolle, die sich sogar auf Ihre Kinder auswirkt, beim Kinderturnen, ja, die dann auch also da beäugt werden von den Mitmenschen, von den EinwohnerInnen. Ich muss sagen, ich habe aber auch ganz andere Erfahrungen auf dem Dorf gemacht. Ich habe schon von dem norddeutschen Dorf erzählt, in dem ich aufgewachsen bin. Und das liegt recht nah an der Autobahn. Das heißt, es ist eigentlich so ein PendlerInnen-Dorf. Also alle Familienväter waren es bei mir auch hauptsächlich. Die setzen sich eben morgens ins Auto, fahren auf der Autobahn in die Stadt und alle kommen eigentlich nur zum Schlafen wieder heim. Ich bin auch zur Schule gefahren, musste in die nächste Stadt. Ne? Also so viel soziale Kontrolle habe ich da nicht gespürt, zumindest wenn ich mich da in diesem Dorf bewegt habe. Und so alle, würde ich sagen, kannten sich da auch nicht. Ist das vielleicht ein Phänomen von bestimmten Dörfern, was Sie beschreiben?
Also ich glaube, wenn das Dorf eine Schlafstadt ist, gibt es ja weniger soziales Leben auf dem Dorf. Und umso geringer das soziale Leben ist, umso weniger kann es auch durch das Dörfliche geprägt sein. Also,
Und hat das was mit wohlhabenden Dörfern oder eben nicht so wohlhabenden
also,
zu tun?
Ich bin ja, Sie sagten das schon, im gebirgigen Westfalen aufgewachsen. Und das Krasse ist wirklich, das ist mir erst beim Schreiben des Buches klar geworden, dass es da quasi genauso ist. Also diese Art des provinziellen Geistes, in dem also alle das Gleiche wollen sollen und auf ein Gemeinsames verpflichtet werden sollen und jemand den anderen kontrolliert und wenn er abweicht, dann ausgrenzt und beschämt und ignoriert und was auch immer, das sind Formen der provinziellen Mentalität, die gab es in den 80ern in Ostwestfalen und die gibt es 2020 in Bayern. Und ich habe jetzt, als das Buch raus ist, von Leuten aus Hessen oder so, gesagt, also bei uns ist es wirklich genauso. Eine schrieb mir, mir ist ein Klops von der Seele gefallen, als ich das gelesen habe. Ich denke, das ist ein Phänomen, das sich auch durch die Zeit zurückverfolgen lässt. Also es gibt aus den 50er Jahren schon einen Aufsatz von Theodor Adorno, da ist Erziehung nach Auschwitz, wo er sagt, also die größte Gefahr, dass wir nochmal einen Faschismus kriegen, sind die Menschen auf dem Lande, weil die so autoritätshörig und bösartig sind, dass da nichts hilft.
Alina Herbig, Sie haben gerade, ich weiß nicht genau, ob Sie genickt haben oder gezuckt, als Björn Fedder über diese Dorfstruktur gesprochen hat. Wie ist denn das in dem Dorf, von dem Sie erzählen?
Ja, ich glaube, ich habe eher gezuckt, weil ich das nicht ganz so bestätigen kann. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das in anderen Regionen einfach anders ist. Ich kenne mich jetzt ja auch eher mit dem Norden und Osten aus. Das ist ja auch dort, wo ich aufgewachsen bin und mich jetzt eher aufhalte. Und habe da eigentlich auch eine Erfahrung gemacht, dass es sehr viel Möglichkeiten von Selbstverwirklichung auf dem Land gibt. Und wenn Höfe zum Beispiel weiter auseinander liegen, ist da gar nicht so diese soziale Kontrolle durch den Blick über den Gartenzaun vorhanden, sondern man hat auch einfach ganz viele Möglichkeiten zu machen, was man möchte. Und ich glaube, das ist eigentlich auch was attraktiv ist für viele Menschen, die aufs Land ziehen.
Herr Fedder, ich hatte beim Lesen den Eindruck, Sie haben auch manchmal eine gewisse Lust an der Drastik der Beschreibung von solcher sozialen Kontrolle, oder tue ich Ihnen damit Unrecht?
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja so, auch wenn Sie in ein Labor gehen, müssen Sie ja Dinge ein bisschen rauspräparieren, um die sichtbar zu machen. Und man muss einfach Dinge rausstellen, damit die sichtbar werden. Ja, klar.
Und Sie haben jetzt eine Passage aus Ihrem Essay mitgebracht, ja. in der man die Drastik, würde ich sagen, in der man davon einen recht guten Eindruck bekommt, der Drastik der sozialen Kontrolle auf dem Dorf. Und es ist eine Stelle, die von ihrer Kindheit, Jugend in dem westfälischen Dorf erzählt.
Ja, ach so, ja. Es geht sozusagen in dieser Szene, ist eine Szene aus meiner Kindheit, und es geht darum, wie die Sozialkontrolle auf dem Land funktioniert. Und die geht so. Ich habe die Verekelung der anderen aber auch am eigenen Leibe erfahren, denn auch ich war meinen Klassenkameraden auf dem Dorfe ekelhaft. Als widerliche Schwuchtel, die man beseitigen muss, damit alles wieder schön sauber und in Ordnung ist. In einer Szene aus meinen Erinnerungen sehe ich mich in karierten Golfhosen und billigen Tessellaufern die Dorfstraße hinunterlaufen. Langhaarig, schwitzend, den Körper voll posierender Pickel. Es ist 1989, ich bin 13 Jahre alt, spurte über die Brücke und biege rechts ab zum Trafohäuschen. Hinter mir eine wütende Meute. Ein Dutzend Kinder zwischen 6 und 14, die mir den Gar ausmachen wollen, angeführt von Kai und Dirk. Wir müssen die schwule AIDS-Sau töten, schreit Kai, sonst tötet er uns. Totschlagen, brüllt der Mob, der jetzt aber zum Stehen kommt, denn ich habe mich vor das Trafohäuschen geflüchtet, um meinen Rücken zu sichern. Immer wieder greifen mich Kinder an, hauen und stechen mit Stöcken oder ihren kurzen Armen nach mir. Wen ich erreichen kann, drehe ich mit meinen Tessellaufern ins Gesicht. Ähnliche Szenen erlebe ich seit der 2. Klasse und gehe notgedrungen zum Kampfsport. Heute ist es aber besonders krass, es sind mehr als sonst und sie sind aggressiver. Tage zuvor war eine Sondersendung zum Thema AIDS im Fernsehen gelaufen. Ich hatte sie nicht gesehen, aber meine Klassenkameraden sprachen in der Umkleide darüber, bevor sie den kleinen Daniel mit einer vollgepissten Klobürste so lange ins Gesicht schlugen, bis er bereit war, sie in den Mund zu nehmen. Schön lutschen, du Spuchtel, feigste Volker. Der Mensch ist dem Menschen ein Gott, denn er nähert sich durch Gerechtigkeit, Liebe und alle Tugenden des Friedens, der Ähnlichkeit mit Gott, schrieb Hobbes über den zivilisierten Bürger. Meine Kameraden und ich lebten allerdings noch im dunklen Grund der Gemeinschaft und waren von der kultivierenden Kraft des Dus Commers ebenso unberührt wie vom Licht der Aufklärung, aus deren Verschwisterung die Gesellschaft entspringt. Aber wird uns dieses Licht auch erreichen sollen? Es nimmt immer den geraden Weg und Wohlanstand und Sittlichkeit verbreiten sich in kleinen Schritten. Wir aber wohnten hinter den sieben Bergen im höxterschen Droste-Hülshoff-Land, wo der Mensch dem Menschen kein Gott, sondern immer noch ein Wolf war, eine bedörfliche öffentliche Meinung an die Judenbuche knüpft oder vor das Trafohäuschen hetzt. Vielen Dank.
Björn Fedder war das. Vielen Dank. Ein Ausschnitt aus Ihrem Essay, das Befinden auf dem Land. Und ich glaube, eine Nachfrage würde ich tatsächlich gerne noch dazu stellen, inwiefern, also eine grausame Szene natürlich, die Sie da beschreiben. Kinder können ja manchmal wirklich auch die grausamsten sein, wenn es um soziale Normen geht. Inwiefern ist das jetzt wirklich eine landspezifische Szene? Die hätte sich doch auch in der Stadt so abspielen können, oder?
Ja, aber diese Szene war typisch für das Befinden bei uns auf dem Lande, weil sie zeigt, welche hierarchische Strukturen geherrscht haben und was es auch für eine Notwendigkeit gab, der Trieb- und Aggressionsabfuhr. Also das waren eben Kinder, wir sind in der Schule auch verprügelt worden und so weiter. Es gibt also einen hohen Aggressionsschall. Jeder wusste genau, wer ist oben und wer ist unten. Dieser ständige Druck von oben entlud sich in Druck nach unten. Und daher kommt diese Szene. Und ich habe diese Art von Brutalität und Grausamkeit unter den Menschen in Städten viel weniger erlebt als auf dem Lande.
Sie hören den Bücherfrühling live von der Leipziger Buchmesse.
Und zu Gast sind die Schriftstellerin Alina Herbing und Publizist Björn Fedder.
Alina Herbing, Sie haben ja eben schon gesagt, das Landleben, das verspricht auch viel Freiheit, Freiräume. Sagen Sie doch nochmal, was ist das für ein Dorf, in das diese Familie in Ihrem Roman da kommt? Das ist ja nicht so ein klassisches Dorf mit so einem Dorfkern und so einer Kneipe, wo sich alle treffen, einer Kirche, wo man am Sonntag gemeinsam hingeht, sondern das ist ja schon ganz schön einsam, dieses Leben der Familie da, ne?
Ja, das stimmt. Und das ist ein Dorf, das in der ehemaligen Grenzregion liegt, also sehr nah an der Grenze zum Westen. Und ich finde diese Region sehr spannend. Das ist halt dort, wo ich auch aufgewachsen bin. Und dort wurden halt viele Menschen in der DDR umgesiedelt. Die sollten da nicht mehr wohnen, weil es so nah an der Grenze war. Und dementsprechend sind manche Dörfer wirklich sehr, sehr stark geschrumpft. Häuser wurden abgerissen und es gibt recht kleine Dörfer. Manche sind mittlerweile wieder angewachsen, weil dann die Lübecker da zum Beispiel hingezogen sind und mehr Häuser gebaut wurden. Aber es gibt auch noch sehr, sehr kleine Dörfer.
Und hat das, was Sie jetzt eben beschrieben haben, auch damit zu tun, dass die Menschen vielleicht nicht so miteinander da in Kontakt sind, nicht so viel miteinander sprechen? Ich stelle mir das so vor, wenn man aufs Land zieht, dann kommen erstmal die Nachbarn und bringen einem irgendwie einen Eimer Äpfel oder einen Kuchen oder versuchen so auch mal zu gucken, wer kommt da überhaupt zu uns ins Dorf. Das passiert da ja nicht so richtig.
Nee, genau. Das passiert in dem Roman nicht, aber in meiner Biografie ist das schon passiert. Also wir sind da relativ herzlich aufgenommen worden in dem Dorf und wir waren auch nicht die einzige Familie, die vom Westen in dieses Dorf gezogen ist und dementsprechend war das dann wie so eine neue Dorfgemeinschaft, die sich da formiert hat und wo oft irgendwelche Geräte ausgeliehen wurden von Hof zu Hof oder sich die Männer auch gerne zum Trinken abends in irgendeinem Garten getroffen haben.
Das ist schon interessant, weil das jetzt wirklich der totale Kontrast für mich jetzt nochmal ist, wie Sie das beschreiben zu dem, was Björn Fedder gerade beschrieben hat mit der sozialen Kontrolle.
Ja, stimmt. Ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr unterschiedliche Dorfstrukturen und auch teilweise Gruppenstrukturen. Das glaube ich auch soziale Kontrolle, das kann auch in einer Klasse, zum Beispiel in der Schule, ja auch sehr stark passieren oder kommt da häufiger vor. Und ich glaube, dass gerade auch bei meinen Lesereisen habe ich gemerkt, wie unterschiedliche Konzepte es von Landleben es eigentlich gibt und wie unterschiedlich die Regionen auch sind. Ich glaube, Sie beschreiben auch eher so konservativere, katholisch geprägte Regionen. Ich kann mir vorstellen, dass die auch einfach nochmal ganz anders sind als Dörfer, die so mehr im Norden oder Osten um die Städte herum liegen.
Das ist jetzt auch ganz interessant, weil das, was Sie jetzt biografisch, autobiografisch gesagt haben, sehr viel schöner und harmonischer klingt eigentlich als das, was Sie in Ihrem Roman erzählen. Also es gibt auch sozusagen verschiedene Erzählweisen über das Landleben. Kommen wir mal auf den Roman, Tiere, vor denen man Angst haben muss. Da geht es, wir haben schon gehört, es sind eher schwierige Verhältnisse, also dieser Hof ist doch ganz schön runtergewirtschaftet. Es geht aber trotzdem so sehr schön idyllisch los. Diese Familie, die da hinkommt, die schläft erstmal zusammen im Stall. Klar, es gibt kein fließend Wasser, aber irgendwie klingt das wirklich nach so einer ganz tollen Gemeinschaft und Erfahrung. Aber das bröckelt dann so langsam. Woran liegt das, dass diese Idylle, die am Anfang noch da ist, zerbricht? Hat das mit diesen Herausforderungen zu tun oder einfach ganz konkret mit dem, was der Familie passiert, dass nämlich die Eltern sich trennen und dass man es alleine als ein Elternteil dann eben nicht schafft?
Ja, das ist, glaube ich, eine Kombination aus beidem. Zum einen bekommt man schon in den Rückblicken ein bisschen mit, dass der Vater die Mutter betrogen hat und dann nach dem Umzug oft nicht da ist, weil er eben mit den Nachbarmännern trinken geht, anstatt den Hof mit aufzubauen. Und ja, das ist dann einfach so eine neue Herausforderung nochmal für die Eltern. Und dementsprechend hat das dann zur Folge, dass die Familie so zerbricht oder die Ehe zerbricht und die Mutter alleine mit den Kindern dort bleibt und dann überfordert ist. Aber es liegt auch mit daran, dass der Vater einfach so wenig präsent ist.
Die Mutter in diesem Roman, die ist eine total spannende Figur. Die ist auf der einen Seite extrem tierlieb. Also man muss sagen, leider sagen, die kümmert sich am Ende viel, viel mehr um Tiere als um ihre Töchter.
Ich kann sagen, Wiebke, tierlieb ist ein Euphemismus.
Ich weiß, du magst keine Hunde, ich mag Hunde. Ich lese diesen Roman etwas anders. Aber was wirklich stimmt, dass so eine permanente Atmosphäre im Grunde der Bedrohung in diesem Haus herrscht, weil da diese titelgebenden Tiere, vor denen man Angst haben muss, omnipräsent sind. Das sind nämlich Hunde, die in den Fluren rumlungern und knurren. Das sind Ratten, die vor der Haustür langlaufen. Das sind Wildschweine, interessanterweise auch. Also nicht das, was man sich sonst so vorstellen könnte, Kaninchen oder Hasen, sondern im Grunde nur so eher so ein bisschen unangenehme Tiere, jedenfalls aus Sicht der Erzählerin. Warum macht diese Mutter das? Warum setzt sie diese Kinder, von denen sie ja sieht, dass die Angst haben, diesen Situationen aus? Will die abhärten?
Nee, ich glaube, die hat einfach eine ganz andere Sicht auf die Tiere und sieht die Tiere als Lebewesen, die den Menschen einfach gleichberechtigt sein sollten. Und deswegen geht sie dabei so weit, dass sie gar keinen Unterschied mehr macht, dürfen die Tiere, was dürfen die Menschen. Also die leben dann halt in dem Haus und auf dem Hof so, dass sie auch fast alles dürfen, was halt einfach die Menschen und damit die Kinder auch dürfen. Und dadurch gibt es natürlich so eine Art Kampf um den Lebensraum.
Ja, wobei Gleichberechtigung, würde ich schon sagen, es klappt dann doch irgendwann so um, dass man das Gefühl hat, die Tiere, der Satz fällt auch öfter, die Tiere kommen immer zuerst. Ne?
Ja, also genau. Also das ist auch so der Wert eigentlich der Mutter, die sagt, okay, die Tiere können sich oft nicht selber füttern und zum Beispiel, deswegen müssen die Tiere zuerst kommen. Und das ist etwas, das ich auch auf dem Land häufiger erlebt habe, aber eher auch von Bauern oder landwirtschaftlichen Familien, die natürlich eher vielleicht dann auch teilweise eher rausgehen und ihre Kühe füttern, bevor sie selbst frühstücken.
Genau, wo die Tiere aber auch das Überleben sichern. Das ist ja bei diesen Tieren nicht so. Alina Herbig, wir hören jetzt auch einen Ausschnitt aus ihrem Roman Tiere, vor denen man Angst haben muss.
Ja. An dem Tag, an dem mein Vater uns gesagt hatte, dass er ausziehen würde, saß meine Mutter auf dem Boden hinter dem Haus und rupfte die Grassoden heraus. Sie hatte entdeckt, dass sich ein Natursteinweg vom Dielentor am Teich vorbei bis zur Straße hinunterzog. Dieses Kopfsteinpflaster legte sie seit Wochen frei. Jeden Abend fegte sie mit einem Strohbesen die Erde von den Steinen und wann immer sie Zeit fand, zog sie weitere Grassoden heraus, die sich gerade bei trockenem Wetter leicht von den Steinen lösen ließen. Trotzdem war es eine mühselige Arbeit, Zentimeter um Zentimeter. »Du kannst mir mal helfen«, sagte sie, als ich durch das Dielentor kam. »Ich wollte gerade«, sagte ich, »aber mir fiel so schnell nichts ein.« Ich wollte allein sein, aber das war nichts, was man seiner Mutter mit 7 Jahren sagte. Wir lebten jetzt auf dem Land, wir hatten Tiere und einen Hof. Fürs Alleinsein gab es keine Zeit. Also setzte ich mich auf die erdigen Steine, 1 Meter entfernt von meiner Mutter, und zog das Gras und die Unkräuter aus der Erde. Schafgarbe, Breitwegerich, dazwischen die Kötel der Ziegen, die an langen Stricken neben der Scheune grasten. »Die Steine hier«, sagte meine Mutter, »sind dieselben Steine, mit denen die Straße und der Dorfplatz gepflastert sind. Die Steine von der Burg vom Raubritter von Plön.« Meine Mutter liebte die Geschichte vom Raubritter von Plön. Sie tat so, als wäre unser Dorf berühmt deswegen, weil es in einer alten Sage vorkam, weil dieser Raubritter hier gelebt hatte, aber außer ihr und ein paar Touristen aus dem Westen schien sich niemand dafür zu interessieren. Sie hatte uns, kurz nachdem wir ins Dorf gezogen waren, mal in den Wald gelotst, in dem die Burganlage angeblich noch zu finden war.
Ich hatte alte Mauern und Türme erwartet, in denen wir hätten spielen können, die vielleicht hinter den Bäumen verborgen gewesen waren, aber alles, was wir fanden, war ein zugewachsener Graben, den meine Mutter wahnsinnig aufregend fand. Auf dem Rückweg erzählte sie uns die Geschichte vom Raubritter von Plön, der seine Hufeisen verkehrt herum an die Hufe seiner Pferde geschlagen hatte, um es seinen Verfolgern schwerer zu machen, ihn zu finden. »Ich zieh zwar aus«, hatte mein Vater gesagt, »aber ich bin immer da.« Das klang wie der Hufeisentrick des Raubritters.
Vielen Dank. Alina Herbig war das mit einer Lesung aus »Tiere, vor denen man Angst haben muss«. Diese Erzählerin, die hat es da ja echt nicht leicht in dieser Jugend. Es ist immer sehr, sehr kalt. Es sind diese Tiere da, von denen wir schon gehört haben. Es gibt auch nicht immer so wahnsinnig regelmäßig zu essen. Und Sie haben ja schon einen Roman über das Landleben geschrieben. Niemand ist bei den Kälbern und da will diese Erzählerin nur weg aus diesem Dorf. Das gibt es jetzt hier in diesem Roman, diesen Fluchtimpuls gibt es eigentlich nicht so sehr. Warum eigentlich nicht? Weil es so ausweglos erscheint? Oder denke ich das beim Lesen nur, weil interessanterweise arbeiten Sie ja mit Rückblenden, mit Szenen, die einzeln so gegeneinander geschnitten werden. Also man denkt vielleicht auch, das ist einfach so ein Zustand, aus dem es gar kein Entrinnen gibt.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist einfach in dem Roman nicht das Landleben, sondern die Tatsache, dass die Mutter die Kinder so vernachlässigt und sie ihre Bedürfnisse gar nicht richtig ausleben können und ihre Persönlichkeiten nicht richtig entwickeln können und da einfach irgendwie leiden, also keine Zeit haben oder Hausaufgaben zu machen oder es ist zu kalt, um Hausaufgaben zu machen. Also das sind dann eher die Probleme. Ich glaube, wenn sie Eltern hätten, die sich angemessen um sie kümmern würden, wären die Kinder da auch gar nicht so unglücklich.
Das Leben auf dem Land, das interessiert uns hier gerade im Bücherfrühling. Und Herr Föder, wir haben schon gehört, Sie gehen ja recht hart mit dem Landleben, mit dem Leben auf dem Land ins Gericht. Haben auch mehrere Artikel jetzt vor diesem Buch zum Beispiel veröffentlicht, indem Sie zum Beispiel Ihre Mitbewohner, Ihre MitbürgerInnen auf dem Dorf als reicher Pöbel beschimpft haben und entsprechend schallte es dann auch zurück. Undankbarkeit wurde Ihnen vorgeworfen, so erzählen Sie das. So richtig überrascht können Sie davon aber doch nicht gewesen sein, oder?
Nö. War ich auch nicht. Aber mich hat das schon gewundert, dass man da so als Nestbeschmutzer, ich habe also diese Rede vor allem Freiburg betrifft sozusagen so eine bestimmte Klientel, die es so in und um München gibt, die sich selber auf die Schulter klopfen, wie toll sie sind und wie schlimm die wirklich reichen, die aber eben davon profitieren. Und aber ich fand es schon erstaunlich, dass man da so stark doch Antworten bekam, weil wenn jetzt jemand schreiben würde, also Berlin ist wirklich ein Drecksloch, der wird ja in Berlin nicht geschnitten oder so, sondern da sagen die ja, das stimmt schon auch, ist wirklich ein Drecksloch. Aber wenn
kommt
sie auf,
drauf an, wenn aber, man sie dann erkennt im Kiezcafé, dann
ich weiß,
kriegt
also,
man vielleicht
aber,
auch mal so eine
ich
Antwort.
Weiß, aber wenn sie das über ihr Dorf schreiben, ist es schon was anderes. Und ich fand es ganz interessant. Ich habe das Buch vorher meiner Schwester gezeigt, die auch auf dem Land noch wohnt, in der Nähe von einem Gütersloh. Und die hat zu mir gesagt, Björn, du hast vollkommen recht, die Leute sind wirklich so, wie du es beschreibst, aber weil die so sind, werden sie es dir heimzahlen. Und wo sie dich nicht kriegen, werden sie sich an deinen Kindern rächen. Und so.
Beim Kinderturnen?
Beim Kinderturnen oder wo auch immer. Also es ist doch krass, oder? Ich meine, dass es da so wenig Sinn für Humor und auch Kritik, Offenheit gibt oder so.
Alina Herbig, wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja auch in der Gegend aufgewachsen, von der Sie schreiben in Ihrem Roman. Wir haben jetzt eben schon gehört, dass Sie es da eigentlich relativ genossen haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr Roman ist aber ja doch eher so ein bisschen so ein düsterer Provinzroman. Kommen da auch Reaktionen von Freunden von früher, die sagen, entschuldige mal, was schreibst du hier eigentlich über uns?
Ja, ich habe es nicht nur genossen, aber Reaktionen habe ich auf jeden Fall auch trotzdem viele bekommen. Vor allem bei Niemand ist bei den Kälbern gab es immer hitzige Debatten auch aus dem Publikum, weil sich tatsächlich viele angegriffen gefühlt haben. Gar nicht unbedingt nur in meiner Region, sondern so grundsätzlich.
Und andere aber auch wieder gesagt haben, ja, das ist aber genau so auf dem Land und das ist auch schrecklich. Also da gibt es einfach eine Polarisierung, glaube ich, was die Meinung angeht, übers Landleben. Aber ich finde es auch ein ganz interessantes Phänomen, weil einfach diese Idealvorstellung von einem idyllischen Land eine gesellschaftliche Funktion hat, nämlich sich einfach dort erholen zu können. Wenn man die Vorstellung hat, dass es da schrecklich ist, kann man sich da, glaube ich, nicht mehr erholen. Und gerade da liegt dann auch so ein Wunderpunkt, glaube ich, weshalb gerade auch für Leute, die vielleicht auch aus der Stadt kommen, manchmal das sogar schwierig ist, negativ über das Land zu sprechen.
Der ländliche Raum, Herr Fedder, ist ja auch ein sehr politisierter Ort. Die Bauernproteste haben wir gerade hinter uns, wo es viel auch um die Wertschätzung von LandwirtInnen zum Beispiel ging. Reden wir zu wenig übers Land? Hat die Politik das Land nicht genug auf dem Schirm?
Also was die Bauernproteste angeht, bin ich sicher. Also einerseits kann man sagen, da geht es um Wertschöpfung, vielleicht geht es aber auch darum, dass wenn man Subventionen haben möchte, muss man eben die Formalien dafür erfüllen. Und wenn man das nicht will, ist es eben schwierig. Aber ich glaube, dass wir diese alte Polarität von Stadt und Land ein bisschen vergessen haben, die einmal war, das Land ernährt die Stadt beschützt das Land. Und wenn diese Wechselbeziehung nicht mehr positiv gelebt wird, dann brechen die Gräben auf, sozusagen. Ja.
Haben Sie Verständnis durch Ihr Aufwachsen, Alina Herbig, und auch vielleicht durch das Schreiben noch mehr für das Befinden auf dem Lande, so wie Björn Fedder das nennt, vielleicht auch für das Wahlverhalten auf dem Land, was sich ja von der Stadt doch unterscheidet?
Also ich habe wirklich nicht für alles Verständnis, was auf dem Land passiert und auch nicht für alles, was bei den Bauernprotesten passiert sind oder für AfD-WählerInnen auf dem Land auch nicht so sehr. Aber ich kann schon bestimmte Sachen, glaube ich, so eher nachvollziehen oder was deren Beweggründe sind. Also da ist einfach extrem viel passiert in den letzten Jahrzehnten, was die Veränderungen angeht und die nach der Wende, gerade im Osten auch, da kenne ich mich einfach am ehesten aus, den Osten betrifft, weil dort einfach die Gesetzlichkeiten stärker verändert wurden, sogar einfach öfter, teilweise ja auch auf EU-Ebene und das da öfter, also das ist das, was ich jetzt von früher auch noch mehr weiß, diese Haltung gibt, warum entscheiden die da oben, die wirklich weit weg sind, über uns, die wir hier auf dem Dorf wohnen und die Arbeit machen.
Das Leben auf dem Land, das war unser Thema hier im Bücherfrühling. Zu Gast waren die Schriftstellerin Alina Herbig mit ihrem Roman Tiere, vor denen man Angst haben muss. Das Buch ist erschienen im Arche Verlag und Publizist Björn Fedder sein Essay Das Befinden auf dem Land, Verortung einer Lebensart hat HarperCollins verlegt. Vielen Dank, dass Sie beide hier waren.
Vielen Dank. Dankeschön.